kumpaanoo sä väinä ollasi. Minä voisis.
Компанго, зелені голоси.
Green Voices.
Зелені голоси. Green Voices.
Компанго, зелені голоси.
Green Voices.
Компанго.
Компанго.
Компанго, Green Voice
in Potsdam oder auf die EB+. Wir sind Sophia und Uliana von Compango, einem ukrainischen deutschen Verein. Wir organisieren Veranstaltungen und Projekte zu Klimawandel, Umweltschutz und nachhaltigem Leben auf Deutsch, Ukrainisch und Englisch. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein Thema, das im Alltag oft selbstverständlich wirkt und gerade deshalb selten hingefragt wird: Nachhaltigkeit. Genauer gesagt geht es um nachhaltiges Handeln im täglichen Leben. Was bedeutet das eigentlich? Wie viele Veränderungen braucht es? Und wie viel steckt schon in kleinen Entscheidungen, in Bildung, Konsum oder Nachbarschaftsprojekten? Dazu hören wir heute Stimmen von Schülerinnen, Aktivisten, Projektleiterinnen.
Am Alexanderplatz den Eda Funistas Hörspiel-Workshop durchgeführt. Unsere Redakteurin Sophia war live vor Ort mit dabei und sie wird uns in ihrer Reportage mehr von diesem Workshop erzählen. Außerdem sitzt, wie gerade eben schon angekündigt, neben mir der Künstler und Sounddesigner Boris Jörns, der gemeinsam mit der Agrarbiologin Dr. Karin Pierhofer und der Sprechcoachin Claudia Wiedemar diesen Workshop auf dem Weltacker in Pankow und bei Bedarf auch an anderen Örtlichkeiten wie zum Beispiel Schulen organisiert. Wir werden gleich hoffentlich mehr von ihm erfahren. Im zweiten Teil unserer Sendung erfahren wir mehr über das Thema Antidiskriminierung. Wie wir in unserer letzten Sendung bereits angekündigt hatten, starteten vor kurzem die Wochen gegen Rassismus in Berlin. Zu diesem Anlass hat unsere Redakteurin Svetlana ein Interview mit Halena Kornienko durchgeführt, die in Berlin beim Cinemova Ukrainian Empowerment Network arbeitet. Von Halena erfahren wir unter anderem, mit welchen Schwierigkeiten Ukrainer in Berlin konfrontiert sind und wie sie sich erfolgreich gegen Diskriminierung zur Wehr setzen können. Darüber hinaus haben wir natürlich auch in dieser Sendung wie immer eine Playlist vorbereitet. Wir werden viel ukrainische Musik hören. Und damit würde ich direkt überleiten zu unserem ersten Thema heute, nämlich dem Eda Funistas Hörspiel-Workshop. Dazu, Boris, vielen Dank nochmal, dass du hier bist. Vielen Dank auch nochmal im Namen von Compango dafür, dass ihr diesen Workshop bei uns durchgeführt habt. Kannst du uns vielleicht zu Beginn ein bisschen von dir selbst erzählen? Das heißt, wer bist du, was machst du und wie bist du zu den Eda Funistas gekommen?
Ja, danke für die Vorstellung. Ja, ich heiße Boris Jöns und ich nenne mich gerne interdisziplinärer Künstler. Ich habe eigentlich bildende Kunst studiert in Bremen und habe erst mit so Filmen angefangen. Und als ich dann nach Berlin gezogen bin, so Mitte der 90er Jahre, habe ich so ein bisschen das Feld von Live-Performances und Theaterarbeit entdeckt und bin dann mit zwei anderen habe ich dann so eine Gruppe gegründet, die heißt Kulturmaßnahmen. Und da haben wir im Theaterkontext einige Projekte gemacht und vieles war auch partizipativ, also immer mit der Einbindung von Laien oder Leuten von der Straße, so ein bisschen Dokumentartheater, wenn man so will. Und diesen Ansatz fand ich immer interessanter. Also damals wusste ich noch gar nicht genau, was Partizipation eigentlich so bedeutet, aber dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und der Workshop Eda Funistas entstand aus so einer Gemengelage von den Sachen, die mich vorher beschäftigt hatten. Also eher so, wie spricht man eigentlich über sich, wie spricht man über Themen. Also Gespräche an sich fand ich interessant. Und dann hatte ich aber immer auch so eine Ader, also mich hat das ich hatte immer so ein bisschen so eine Art Öko-Ader in mir, die aber nie so richtig so einen Ausdruck gefunden hat. Und ich wollte immer gerne was zu dem Thema machen, also Klimawandel. Und ich würde auch sagen, ich habe so eine bestimmte Klima-Anxiety auch entwickelt. Also mich hat das immer fertig gemacht, diese Entwaldung und so weiter. Und dann stieß ich auf das Thema Boden. Und dann war ich in so einem Leseclub. Und die haben eine Lesung am Weltacker Berlin gemacht. Die sind ja in Pankow damals nur gewesen. Und das fand ich super interessant. Also der Weltacker, zu dem können wir vielleicht gleich noch ein bisschen was sagen. Das ist ja ein Bildungsverein. Die machen ganz viel zur nachhaltigen Landwirtschaft oder erzählen was zur globalen Ernährung. Und die haben auch ein paar Leute, die sich mit Boden beschäftigen. Unter anderem eben auch Karin Pierhofer, die darüber hinaus auch noch sich sehr für Bodenklänge interessiert. Und ich arbeite eben auch als Sounddesigner oder Tonmensch und mache auch Musik natürlich. Und da gab es dann so eine Verbindung. Und dann haben Karin und ich eben diesen Workshop zusammen entwickelt. Vielleicht erstmal so die Herleitung.
Der Begriff Edaphonistas, ich habe es mir angeguckt, ihr habt es auch auf eurer Website geschrieben. Übrigens für alle abrufbar auch auf www.weltacker-berlin.de, die sich dafür interessieren. Der Begriff Edaphonistas leitet sich von Edaphon ab und das ist die Bezeichnung für die Gesamtheit aller Bodenlebewesen. Da kam bei mir als erstes die Frage auf Bodenlebewesen. Ich bin bei weitem natürlich kein Experte, aber ich meine mich zu erinnern, dass Bodenlebewesen, also alles, was unter der Erdoberfläche liegt, lebt, nicht besonders laut ist. Wie passt das mit Klangkunst zusammen?
Es kommt wahrscheinlich darauf an, wie man hört. Es gibt der Weltacker oder wir arbeiten beim Workshop auch mit Bodenmikrofonen. Das sind so Kontaktmikrofone eigentlich, so kleine Nadeln, die man in die Erde steckt. Und die sind sehr empfindlich gegenüber Vibrationen. Das wird natürlich dann auch sehr stark verstärkt. Und ich glaube, Sophia hat das ja auch gehört. Also das kann man sich anhören, auch live. Und man hört dann, wie es knackt und knispelt. Und manchmal schleicht auch so ein Regenwurm durch. Also man weiß nicht genau, was es ist, aber man hört erstaunlich viel eigentlich.
Es wird also sogar das Leben gerade erst durch den Klang spürbar, das man sonst vielleicht gar nicht unbedingt wahrnimmt als Mensch, wenn man so durch die Gegend läuft. Also
ich meine, genau, das ist vielleicht auch ein bisschen so die Mission hinter dem Workshop. Also da geht es natürlich schon auch darum, darauf aufmerksam zu machen, dass der Boden nicht einfach nur tot und Dreck ist, sondern dass es ein Lebensraum ist. Und dadurch, dass man das hört, kriegt man schon ein bisschen bessere Vorstellung darüber, aha, ja, das ist ein Lebensraum wie ein Wald oder ein Meer oder und ja.
Wie kannst du uns noch ein bisschen was zum Weltacker in Pankow erzählen? Also was genau ist der Weltacker? Wie muss man sich den vorstellen?
Also das würde normalerweise Karin gut sagen, aber ich habe es jetzt schon so oft gehört, deswegen glaube ich, kann ich das auch ein bisschen sagen. Der Weltacker Berlin, also es gibt tatsächlich auf der ganzen Welt Weltacker. Ich weiß nicht, ob die immer genau das gleiche Ziel verfolgen, aber der Weltacker Berlin, das ist eine Fläche von etwas mehr als 2000 Quadratmeter und so hieß der Verein auch lange, 2000 Quadratmeter. Und diese 2000 Quadratmeter sind die Fläche, die jeder Mensch zur Verfügung hätte, wenn man alle Agrarflächen auf der Welt durch die Anzahl der Menschen teilt. Dann kommt man ungefähr bei 2000 Quadratmeter raus. Also diese Fläche steht zur Verfügung für Menschen, um alles anzubauen, was man braucht. Also Nahrung, aber auch Textilien oder auch Genussmittel und so weiter. Und der Weltacker baut jetzt auf 2000 Quadratmetern das an, was auf der Welt so durchschnittlich angebaut wird. Also natürlich sehr viel Weizen und Mais und Pflanzen für Bioenergie und so oder auch Futterpflanzen für die Fleischerzeugung und so weiter. Also man sieht dann auf den Führungen, die der Weltacker anbietet, sieht man dann eben tatsächlich mal so die Proportion, wie viel also oder wie wenig Fläche eigentlich direkt für Gemüse angebaut wird, dass wir dann direkt essen können. Und ja, das heißt, genau, dieser Weltacker, der will sozusagen mit diesen Flächen das zeigen oder auch spürbar und erlebbar machen, was eigentlich auf der Welt so angebaut wird.
Ihr gebt ja, also wenn ich mich recht erinnere, sind die Edafonistas Hörspiel, ist der Workshop vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene gedacht. Das heißt, ihr seid viel an Schulen unterwegs, beziehungsweise habt Schüler bei euch auf dem Weltacker. Kannst du uns so ein bisschen eine Idee davon geben, wie das bei Jugendlichen so ankommt, dieses Projekt, und was so die häufigsten Reaktionen oder Learnings sind?
Peert. Und da da kommt dann immer ziemlich viel Freude auf, wenn man dann halt wirklich diese kleinen Lebewesen auch wirklich sieht. Also wir leben natürlich in einer visuellen Kultur, und etwas sehen zu können ist sehr, sehr mächtig, und das freut die TeilnehmerInnen ziemlich. Und aber auch wir haben ja auch diese Bodenmikrofone, und da sind die Leute auch frage, ja, was macht man denn da jetzt für eine Geschichte draus, oder was kann ich denn dazu sagen? Und das ist ein bisschen vielleicht, das erfordert schon so ein bisschen mehr auch Vorstellungsvermögen und viel Fantasie. Und manche sind da sehr, haben da ganz schnell ganz viele Ideen, um einen Beitrag zu machen. Ich meine, das machen ja viele. Das ist ja die ganze Idee von Workshops, und das finde ich auch gut daran, dass man so angehalten wird, jetzt sag du auch mal was. Das ist jetzt deine Chance, etwas zu sagen. Und genau, das ist, glaube ich, eine gute Sache. Und ja, es kommt sehr auf die Persönlichkeit derjenigen Person an. Also ob die selber gerne Sachen erfindet oder sich mit Sachen beschäftigt, oder ob die eher in der Situation ist, wo sie noch gar nicht weiß, was eigentlich ihre Stimme ist oder so. Und ja.
Ich hätte dich gerne noch gefragt, ob du jetzt im Laufe deiner Arbeit mit dem Edaphon eine Veränderung wahrgenommen hast, des Berliner Edaphons insbesondere. Aber ich schätze mal, wenn du erst ein Jahr wirklich in diesen Workshop machst, dann reicht das wohl nicht aus, um konkrete Veränderungen wahrzunehmen. Aber gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels und genau Veränderungen unserer Umwelt. Ja, Boris, vielen Dank für deinen Einblick in dieses Projekt. Genau, wir können nur noch mal darauf hinweisen, alle, die sich dafür interessieren, finden Infos zum Edafonistas-Workshop auf www.weltacker-berlin.de und noch viele weitere Informationen, nämlich zum Weltacker Pankow. Dieser Workshop, über den wir gerade gesprochen haben, der Edafonistas Hörspiel-Workshop, der war vor anderthalb Wochen auch hier bei uns im Karla am Alexanderplatz. Wir hatten einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer daran, die mitgemacht haben, und unter anderem war Sophia dabei, unsere Redakteurin, und sie hat eine kleine Reportage vorbereitet, damit wir heute einen Eindruck und auch unsere Hörerinnen und Hörer einen Eindruck davon bekommen können, wie dieser Workshop genau abläuft. Deswegen, genau, würde ich sagen, Film ab, hören wir uns mal an, wie das war.
Jetzt war ich im Kompango, ein Ort, an dem normalerweise verschiedene Bildungs- und Kulturprojekte stattfinden. Aber an diesem Tag ging es um etwas, worüber man im Alltag fast nie nachdenkt: den Boden unter unseren Füßen. Genauer gesagt, um das Leben im Boden. Der Workshop hieß Edafonistas und wurde vom Weltacker Berlin organisiert. Teilgenommen haben ukrainische und deutsche Jugendliche. Viele kannten sie vorher nicht. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen vorsichtig, eher ruhig. Aber das hat sich ziemlich schnell geändert. Schon im ersten Teil wurde klar, das hier ist kein Workshop, bei dem man einfach nur zuhört. Die Gruppe ist direkt rausgegangen, hat Bodenproben genommen, Erde in der Hand genommen, genau hingeschaut. Und plötzlich merkt man, das ist nicht einfach nur Erde, das ist Leben, ganz viel Leben. Die Teilnehmenden haben gelernt, dass im Boden ein komplettes Ökosystem existiert. Mit Regenwürmern, Käfern, aber auch mit ganz kleinen Organismen wie Nematoden, Bakterien und Pilzen. Alles hängt zusammen, alles beeinflusst sich gegenseitig. Und genau das hat viele überrascht. Ich habe Uliana gefragt, wie sie diesen Einstieg erlebt hat.
Uliana, hi. How did you feel about the workshop?
Hi. It was such an interesting experience that I've never heard of. A Hörspiel is definitely something I would do more. It's a combination of acting, I would say, and also producing. Like, we made some audio podcasts and I find it really great.
Thank you. What was your favorite part of the workshop?
We did some exercises for our mouth, that we could act better with our sounds, which is something that I found really cool. Yeah.
Mm-hmm. Did you learn something new, like especially what exact experience you like the most, so to say?
I learned that your whole body needs to be connected to the sounds that you make, especially like your arms and legs. It really affects how what kind of sound you produce at the end. Yeah.
Mm-hmm. How would you describe today in one word?
Experimental, I would say.
And the last question, would you like to do it again?
Honestly, I would say it's something that you have to do at least once in your life. I would go for it again. Maybe if it was not about only insects, probably a new topic that would be interesting. Yeah, maybe animals or something like that. Yeah.
Thank you very much.
Im Laufe des Workshops wurde schnell deutlich, dass die Teilnehmenden neugierig wurden und sich immer mehr einbrachten. Es wurde gelacht, ausprobiert und viel diskutiert. Im nächsten Schritt ging es darum, das Gelernte kreativ umzusetzen. Die Jugendlichen begannen, eigene Ideen zu entwickeln, über Möglichkeiten nachzudenken und gemeinsam etwas Neues zu schaffen. Hier wurde deutlich, wie spannend es ist, sich auf unbekanntes Terrain zu wagen und neue Perspektiven auszuprobieren. Ich habe Rostislav gefragt, wie er den Workshop insgesamt erlebt hat.
Wie hast du den Workshop heute erlebt?
Ehrlich, es war wunderbar. Ich habe mich so freundlich erfüllt wie bei meiner Familie, ehrlich. So, ich bin. Und Organisation ist ausgezeichnet. Danke Ihnen.
Das freut mich sehr. Was war dein Lieblingsteil heutiges Workshop?
Ich denke, wie Ulana hat schon gesagt, so dieser Teil, wo wir müssen unsere Körper trainieren, einfach echt zu singen, normaler unsere Hals vorzubereiten.
Hast du heute etwas Neues gelernt? Und wenn viel Neues, dann was hat dir am meisten gefallen?
So am meisten mir gefallen? Ich kann nicht so sagen, weil ich bin verliebt in heutiger Tag. So, alles war wunderbar. Ich kann nicht nur einzige Ding
erwähnen.
Ja.
Okay, super. Wie würdest du den heutigen Tag mit einem Wort beschreiben?
Chill.
Okay, super. Möchtest du noch einmal das machen? Oder würdest du gerne sozusagen ein anderes Format ausprobieren?
Ehrlich, es gefällt heutiger Format. Ja, vielleicht auch am nächstes Mal einfach andere Thema zu wählen. Aber es gefällt mir sehr.
Okay, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
In dieser Phase wurde besonders deutlich, wie bereichernd und wichtig die Zusammenarbeit war. Die Jugendlichen lernten voneinander, teilten Gedanken, probierten neue Ideen aus und gingen kleine kreative Risiken ein. Jede Gruppe entwickelte ihre eigene Dynamik, testete verschiedene Rollen, Geräusche und Stimmen. Und man konnte sehen, wie aus anfänglicher Unsicherheit Selbstvertrauen und Kreativität wuchsen. Es war ein Prozess, in dem Teamarbeit, gegenseitige Unterstützung und das gemeinsame Erforschen von Möglichkeiten im Vordergrund standen. Jede Gruppe fand ihren eigenen Weg und es war faszinierend zu beobachten, wie vielfältig die Ergebnisse waren. Als Nächsten widmeten sich die Jugendlichen dem Produktionsprozess, das Aufnehmen ihrer Hörspiele.
Dabei war es spannend zu sehen, wie sich anfängliche Unsicherheiten legten. Jeder konnte sich ausprobieren, unterschiedliche Rollen testen und kreative Entscheidungen treffen, ohne dass es einen festen Plan gab. Es entstand ein Raum, in dem man offen experimentieren konnte und jeder Beitrag wertvoll war. Ich habe Christine gefragt, wie sie dieses Erlebnis gelebt hat.
Hallo Christina, du hast heute an dem Workshop teilgenommen. Ich würde gerne ein paar Fragen dir stellen und dann einfach fragen, wie das überhaupt war für dich. Welche neuen Erkenntnisse über den Boden und sein Lebewesen nimmst du mit?
Wow, ich habe eigentlich echt viel gelernt. Es war sehr unerwartet, dass so viele Lebewesen in Boden leben, einfach in einen Tropfen von so Boden und Wasser leben so viele kleine Mikro-Lebewesen.
Mhm. Welche Übung oder Aktivität hat dir besonders gefesselt oder motiviert?
Ja, also ersten Tag haben wir ein bisschen mehr mit wissenschaftlichen Methoden beschäftigt und es war wirklich interessant zu anschauen, was da ins Boden lebt, mit Mikroskopen und Mikrofon. Aber den zweiten Tag, das war wirklich sehr, es hat viel Spaß gemacht, diese Hörspiele zu aufnehmen und zu aufschreiben. Das war wirklich eine sehr gute und interessante Erfahrung.
Hm. Hat der Workshop deine Sicht auf Stimme, Klang oder Hörspiele verändert? Wenn ja, wie?
Ja, also irgendwie habe ich nie gedacht, dass sowas machen kann. Also, dass ich sowas machen würde. Aber jetzt ist es wirklich lustig und einfach vielleicht einfach probieren, ein bisschen mit Ton arbeiten und Hörspiele für verschiedene Themen zu aufnehmen. Das klingt wirklich interessant jetzt.
Mhm, danke. Gab es einen Moment, der dich emotional berührt oder inspiriert hat?
Vielleicht, einfach dieses Gefühl, dass so viele Lebewesen da sind. Und das alles, was über uns ist, das alles lebt und es gibt so viele Mikroorganismen überall und das ist einfach wirklich, gibt Gedanken irgendwie. Es gibt nicht nur die großen Tiere, die wir kennen, aber auch die super kleinen, die wir gar nicht kennen und gar nicht merken, aber die sind ja schon da und die haben ihre Rollen. Aber wir merken die gar nicht.
Mhm, danke dir. Welches Wort beschreibt für dich am besten das Erlebnis des Workshops?
Es ist schwierig, ein Wort zu finden. Vielleicht Spaß des Wissenschaftes, aber das ist kein eines Wort.
Aber das reicht, ich denke. Das ist so schwierig, mit einem Wort das alles zu beschreiben.
Ja.
Vielen Dank. Und dann das letzte Frage würde, was nimmst du persönlich aus dem Workshop für deine weitere Arbeit oder dein Leben mit?
Vielleicht für meine Arbeit neue Methode auf jeden Fall. Ein bisschen mehr theatralisch zu arbeiten. Das finde ich total schön und fürs Sprache lernen und einfach lernen, in einem Team zu arbeiten. Ich finde das total toll und in meinem Leben, vielleicht soll ich noch ein bisschen mehr damit beschäftigen. Vielleicht ist es eine Idee, was ich auch in Zukunft ein bisschen mehr machen kann.
Am Anfang war es besonders schwierig, sich an die Arbeit mit dem Radio und das Aufnehmen der eigenen Stimmen zu gewöhnen. Viele Aufgaben klappten nie sofort und es erforderte einiges an Übung und Geduld. Die Jugendlichen mussten lernen, ihre Stimme bewusst einzusetzen, unterschiedliche Tonlagen auszuprobieren und kleine Details in der Aussprache zu beachten. Zusätzlich mussten sie brainstormen, überlegen und sich kreativ abstimmen, welche Geräusche, Stimmen oder kleine Effekte sie ins Mikrofon bringen, um eine lebendige und stimmige Atmosphäre für ihr Hörspiel zu erzeugen. Jede Entscheidung erforderte Zusammenarbeit und Kommunikation, oft auch spontanes Umdenken und Improvisation. Diese kreative Herausforderung war anstrengend, manchmal frustrierend, aber gleichzeitig sehr spannend, lehrerisch und motivierend. Es war beeindruckend zu sehen, wie die Jugendlichen nach und nach Sicherheit gewannen und wie aus einzelnen Ideen kleine, stimmige Hörspielpassagen entstanden und die die Fantasie aller Beteiligten angeregten. Zum Abschluss habe ich Juliane gefragt, welche Eindrücke sie mitnimmt.
Hallo Juliane, ich weiß, dass du heute an der Workshop teilgenommen hast. Ich würde gerne über deine Erfahrungen hören. Und was hat dich dazu motiviert, an diesem Workshop teilzunehmen?
Danke schön, Sophia. Also es war wunderschön. Das hat mich auch sehr inspiriert. Ich hatte schon immer Interesse ein bisschen an Radiosendungen und an diese Schneiden und allgemein diese Schauspielarbeit. Und das war wirklich ein Tag, wo ich alle meine Ideen so verwirklichen kann.
Mhm. Super.
Das hat mich wirklich super motiviert für die Zukunft.
Super, das freut mich sehr. Was war für dich heute die größte Herausforderung während des Workshops?
Wahrscheinlich spontan eine Idee zu finden, aber nicht nur, also, sondern die auch umzusetzen und mit unterschiedlichen Stimmen gleichzeitig zu arbeiten und sich an alle anzupassen. Ich bin ein Teamplayer, das stimmt, aber in der Arbeit und nicht in der Stimm-Audioaufnahme. Und das war echt eine neue Erfahrung für mich.
Mhm. Super. Hast du etwas Neues über die eigene Stimme oder Ausdrucksweise entdeckt?
Ja, ich habe tatsächlich entdeckt, dass ich auf jeden Fall meine Stimme trainieren muss. Und auch Atemübungen. Und ich habe gemerkt, dass einige Sachen, wie zum Beispiel, wie man sich einstellt auf eine Sprecherarbeit, ist sehr wichtig. Diese Impute, die zum Beispiel so, wie man so bodenständig spricht, wie man die Stimme hoch oder niedriger macht, das ist schon vieles wert, also besonders wenn ich als Beraterin das so verwenden kann.
Mhm, super. Wie war die Zusammenarbeit mit den anderen Teilnehmerinnen für dich? War das schwierig oder war das halt super, das hat sehr gut gelungen?
Das hat sehr gut gelungen, auf jeden Fall. Wir haben sehr schnell, also da wir alle so eine fast gleiches Alter haben, war das sehr schnell und angenehm, sehr erfolgreich, sehr schnell und sehr lustig. Das war richtig spannend.
Mhm, super. Was hat dir an der Atmosphäre oder am Format des Workshops besonders gefallen?
Na, natürlich hat es mir gefallen, dass es so kompetente Trainer da waren und die haben auch einen sehr guten Input gegeben und auch für die Zukunft.
Mhm. Und die letzte Frage, würdest du an einem ähnlichen Workshop noch einmal teilnehmen und warum oder warum nicht?
Auf jeden Fall würde ich teilnehmen. Also es ist immer wieder toll, mit anderen Menschen, mit neuen Menschen da zusammenzuarbeiten. Man kann auch Vergleiche am Ende machen und immer etwas Neues lernen und so spontan die Ideen zu bringen und auch die Stimme zu trainieren. Also das ist auch wirklich vieles wert.
Oh ja, das stimmt voll. Noch eine letzte Frage. Das ist schon richtig letzte Frage. Hast du auch ganz viel über den Boden heute gelernt? Weil, wie ich das auch selbst erlebt habe, überhaupt keine Kenntnisse davor gehabt, was eigentlich da drin wohnt, weißt du, da drin irgendwie über die Leben, über das Leben im Boden überhaupt nicht, für mich das war unbekannt sozusagen.
Das war für mich nicht besonders unbekannt, aber was Neues für mich war, wie klingt der Boden? Mhm. Also ich komme aus einem kleinen Dorf und also alle diese kleinen Tierchen, kleine Insekten und Würmer sind nicht neu für mich, aber es war tatsächlich neu für mich, wie die alle klingen.
Am Ende des Tages, als es langsam ruhiger wurde im Raum, hatte man nicht einfach das Gefühl, dass der Workshop vorbei ist. Eher so, als würde etwas nachwirken. Die Teilnehmenden hatten nicht nur etwas Neues gelernt, sondern auch erfahren, wie kreativ, einfallsreich und kooperativ man sein kann, wenn man sich auf ein gemeinsames Projekt einlässt. Vielleicht, weil man plötzlich anders hinschaut auf etwas, das sonst total selbstverständlich ist. Den Boden unter unseren Füßen. Nicht mehr nur Fläche, nicht mehr nur sozusagen Erde, sondern ein Ort voller Leben, voller Prozesse und voller Geschichten. Und genau das hat dieser Tag gezeigt. Man kann diese unsichtbare Welt hörbar machen. Und jetzt haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Möglichkeit, ein Beispiel für die Arbeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops zu hören.
Ja, und bevor wir das tun, sei noch einmal kurz darauf hingewiesen, wer Interesse an so einem Workshop hat, wer gerne selbst mal den Bodenlebewesen in Berlin lauschen möchte, sei es auf dem Weltacker oder vielleicht an einem anderen Ort, der kann sich anmelden auf www.weltacker-berlin.de. Es gibt dort ein Anmeldeformular, das man ausfüllen kann und man kann sich dort auch als Gruppe anmelden. Wie Sophia gerade angekündigt hat, ist bei diesem Workshop natürlich auch ein Ergebnis entstanden, ein Hörspiel, und es trägt den Titel Schlaflied der Zebra-Springspinne, und das hören wir uns jetzt an.
Die acht Augen. Das Schlaflied der Spinne.
Gute Nacht, meine Liebe. Schließ dein erstes Auge, damit es bis morgen ausruhen kann. Schließ dein zweites Auge, damit du morgen aktiv jagen kannst. Schließ dein drittes Auge für einen guten Beiltanz. Schließ dein viertes Auge, damit du morgen die Welt besser fühlen kannst. Schließ dein fünftes Auge, meine Liebe, damit du morgen gut lauern kannst. Schließ dein sechstes und siebtes Auge, damit du alle Bewegungen siehst und sich niemand an dich anschleichen kann. Schließ dein achtes Auge, damit es morgen die anderen Augen gut beobachten kann.
Die acht Augen. Das Schlaflied der Zebra-Springspinne. Ein Hörspiel von Sophia, Uliana und Katharina.
Wir sind zurück im Studio. Das war das Schlaflied der Zebra-Springspinne. Ein Hörspiel, das entstanden ist im Rahmen des Eda Funistas Hörspiel Workshop. Darüber haben wir heute geredet. Bei uns im Studio war Boris. Schön, dass du da warst, Boris, und vielen Dank für deine Antworten und deine interessanten Infos. Sophia, vielen Dank für deine Reportage. Und ja, bevor wir weitergehen zum nächsten Thema, sei noch einmal darauf hingewiesen, wer Interesse an diesem Workshop hat, wer auch ein Hörspiel produzieren möchte, wie wir es gerade gehört haben, kann das tun über www.weltacker-berlin.de. Und damit gehen wir in die Musikpause. Bevor wir zum nächsten Thema übergehen, wir hören Soloto Karpat von Stepan Hiha, einem ganz bekannten ukrainischen Estradasänger, der leider im vergangenen Dezember unerwartet verstorben ist.
Руки пиячі з горя, може цюй до неї соль, 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 щось вона то кволі, а ми почнемо вже, а не скоро я прибуду змити головою, щоб до твого серця була мені воля. Але що ти вибіся закоханець, якщо не запросиш на повільний танець. Місцевої телиці тут усі гуляють п'яно, шкода тільки, що так п'яно. На-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на. А як мусимо чинити, коли вирубає цвіту, розучилась говорити, мить устала, це повідно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність прокавлю не відтут. А як мусимо чинити, коли вирубає цвіту, розучилась говорити, мить устала, це повідно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність прокавлю не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому? Я вам зараз розкажу, я прибула змити головою. Серця була мені воля, те, що ти вибіся закоханка, якщо не цілуєш.
Wir erinnern euch, dass ihr hört Kompango Green Voices auf Freiradios Berlin-Brandenburg, 88.4 MHz in Berlin, 90.7 MHz in Potsdam oder auf DAB+. Heute sprechen wir zum Thema Nachhaltigkeit im Alltag und hören ukrainische Musik.
In der folgenden Reportage hören wir ein Gespräch, das meine Kollegin Uljana mit Martin Barta geführt hat, dem Geschäftsführer von Circular City. Gemeinsam haben sie über Konsum, Bildungslücken und ganz konkrete Ideen für ein nachhaltigeres Leben gesprochen. Was bedeutet nachhaltiger Alltag im echten Leben, jenseits von politischen Schlagwörtern und großen Konzepten? Martin Barta gibt darauf ganz persönliche und praxisnahe Antworten.
Ich habe auch mit Geschäftsführer von Circular City, Martin Bartel, gesprochen über Konsum, Bildungslücken und ganz praktische Ideen für ein nachhaltigeres Leben.
Was würden Sie sagen, was verbinden Sie persönlich mit nachhaltiger Alltag?
Nachhaltiger Alltag, das ist natürlich ein sehr weites Feld. Aber nachhaltiger Alltag heißt, dass man bewusster wird, dass man sich bewusst wird, was man benutzt, wie man es benutzt. und sich auch überlegt, hey, muss ich die ganze Zeit jetzt konsumieren oder kann ich etwas wieder benutzen, kann ich etwas neu machen, kann ich vielleicht irgendwas recyceln? Also für mich heißt Nachhaltigkeit nicht unbedingt Aufgeben von Lebensqualität oder Konsum, aber dass man sich halt mehr überlegt und auch den Konsum so ein bisschen besser in eine bessere Richtung wählt. Also dass man zum Beispiel sich dafür entscheidet, Sachen zu nehmen, die weniger Energie verbrauchen. Oder dass man halt auch sagt, wir verwenden Sachen wieder. Also wie wir jetzt hier auch auf dem Platz gemacht haben. Die Initiative geht ja darum, dass wir mit den Kindern und mit den Leuten hier vom Platz überlegt haben, wie kriegen wir Bänke hin? Und dafür haben wir dann zum Beispiel Paletten genommen und alte Sachen, die man halt einfach wiederverwendet hat. Und das heißt, das ist für uns Nachhaltigkeit. Wir verschaffen eine Qualität, wir schaffen uns ein besseres Leben, konsumieren immer noch, wir geben unseren Konsum nicht auf, aber wir ändern, wie wir das Geld ausgeben und wofür wir das Geld ausgeben. So, das ist für mich nachhaltige Entwicklung, zumindest jetzt hier auf der lokalen Ebene.
In Deutschland oder in Berlin allgemein in nachhaltige Bildung gibt es noch was zu verbessern und wir machen
die Psyche darüber, wie man Diskriminierung bekämpfen kann und wo man Hilfe finden kann. Heute wollen wir die Diskussion über das Thema Diskriminierung fortsetzen. Zunächst möchte ich Sie daran erinnern, dass im März in Deutschland internationale Wochen gegen Rassismus stattfinden. Unter dem Motto 100% Menschenwürde zusammen gegen Rassismus und Rechtsextremismus werden viele interessante und aktuelle Veranstaltungen organisiert. Jeder Bezirk von Berlin schlägt vielfältige Programme vor. Man kann zu vielen
politisiert wurde. Dass also, wenn man über Klimawandel redet, dann gleich die ganze politische Sache mit aufbricht, obwohl es eigentlich darum geht, wird eine Oma, die hier über den Platz läuft, weil es so heiß ist, umfallen, weil es keine Bank gibt und keinen Schatten, weil es einfach zu heiß wird. Und das ist für mich dann schon Klimaanpassung. Aber wenn man über das große Thema redet, wird das halt ziemlich schnell polarisiert und das ist wirklich ein Problem in Deutschland.
In Ihrem Alltag reparieren Sie oft Dinge, die Sie oder neu kaufen?
Nee, also wir verwenden viel neu. Wir reparieren einige Sachen sehr oft das jetzt. Da sind wir bewusster geworden. Wir kaufen auch sehr viele Sachen Secondhand oder gebraucht. Also auch in unserem Verein gehen wir zum Beispiel zu Firmen wie Backmarket oder so. Es wird ja sowieso, in Deutschland gibt es ja auch die Tradition schon, dass alle Kinder Klamotten halt von einem zum anderen weitergegeben werden. Also wir geben auch Klamotten von den Kindern weiter, Kleidung, bekommen neue Kleidung. Wir reparieren viel, versuchen auch viel zu reparieren.
Und können Sie vielleicht ein Lifehack geben zu den Leuten, wie kann man mehr nachhaltig leben?
Ich kann einen allgemeinen Tipp reden. Ja. Redet mal mit euren Großeltern und fragt sie, wie sie verschiedene Sachen gemacht haben. Weil man kann viel wiederentdecken, was sowieso schon gemacht wurde. Und einen richtigen Lifehack kann ich jetzt nicht geben, aber was ich euch sagen kann, ist, dass wenn ihr hier euch die Sachen anschaut aus Paletten, kann man sehr viel machen. Paletten sind wunderbar, Europaletten, sie haben eine genormte Größe und daraus kann man bauen, was man möchte. Hier haben wir Hochbeete gebaut, Bänke, man kann Strandkörbe bauen. Also traut euch an Paletten ran.
Ja, dankeschön.
Was in diesem Gespräch deutlich wird: Nachhaltigkeit beginnt im Kleinen, im bewussten Konsum, in der Weitergabe von Kleidung, im Bauen mit Paletten. Martin Barter zeigt, dass es nicht um Verzicht, sondern um neue Denkmuster geht. Besonders spannend ist sein Hinweis auf die Bildung. Nachhaltigkeit sollte kein elitares Thema bleiben, sondern alle Menschen erreichen, unabhängig vom sozialen Hintergrund. Ein Gespräch, das inspiriert und gleichzeitig zeigt, wo wir in Deutschland noch nachlegen müssen.
Und weiter geht's mit dem Lied Silhouette von Seth Sweet, einem der bekanntesten Vertreter der neuen ukrainischen Indie-Szene. Ein melancholischer, atmosphärischer Song über Erinnerungen, Nähe und das, was uns verbindet. Auch wenn es nur...
Мене звати Корнієнко Галина. Наразі я працюю в Берліні в організації Сінмова ФАУ.
Guten Tag, mein Name ist Kornienko Galina. Ich arbeite derzeit in Berlin für die Organisation Cinemova e.V. aktuell bin ich an einem Projekt Kenne deine Rechte beteiligt, das vom Integrationsbüro Pankow unterstützt wird. In diesem Projekt geht es um die Bekämpfung von Diskriminierung. Was mich motiviert hat, meine Erfahrungen aus der Ukraine in der Arbeit mit diskriminierten Bevölkerungsgruppen, habe ich nach Deutschland mitgebracht. In der Ukraine habe ich viele Jahre mit diesen Gruppen gearbeitet. Dazu gehört HIV-positive, drogenabhängige Frauen und Flüchtlinge. Wir entwickelten Programme und Strategien, wie diese Menschen ihre Rechte schützen können und wie der Staat diese Rechte systematisch gewährleisten kann. Dann haben wir über Diskriminierung gesprochen und sammelten viele Informationen zu Diskriminierungsfällen. Ich arbeitete mehrere Jahre mit Binnenvertriebenen der Ukraine 2014 erschienen waren. Natürlich gab es auch, Deutschland wurde beschloss, eine Erfahrungen hier. Fälle von Diskriminierung jeglicher Art.
Nadia geführt hat. Nadia ist Energieingenieurin aus der Ukraine und
es handelte sich nicht nur von Ukrainern, sondern auch von
auf Nachhaltigkeit in Deutschland beeinflusst hat und was sich für sie im Alltag verändert hat.
Hallo Nadia, kannst du kurz etwas über dich und deine ehrenamtliche Tätigkeit erzählen?
Hallo Sophia, vielen Dank für die Einladung. Ich hätte gern heute mit dir sprechen. Ich bin Energieingenieurin von der Ukraine. Ich arbeite 17 Jahre alt in Forschungsinstituten. Wir erstellt Planung von Kraftwerk mit verschiedenen Energieanlagen und mit verschiedenen Quellen, Erdgas, Öl, Wind und Solar, ja, auch. Und so, in Berlin bin ich 3 Jahre wegen des Krieges mit meinem Sohn und mit meinen Verwandten.
Wie bist du zum ersten Mal auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam geworden?
Ja, Nachhaltigkeit ist sehr wichtig und ich möchte sagen, dass wahrscheinlich nur in Deutschland.
Beeinträchtigt es.
Ich freue mich, jeden Müll sortieren und etwas Neues lernen. Und Nachhaltigkeit ist unser Leben. Das, wir sollten unser Leben entwickeln weiter für unsere nächste Generation, für unsere Kinder oder unsere Verwandte oder unsere Freunde.
Sondern auch die Gesellschaft, die solche Anzeichen von Diskriminierung zeigt. Diskriminierung behindert die Integration. Vielleicht wissen die Leute nicht, dass sie diskriminiert werden. Aber sie haben das Gefühl, anders behandelt zu werden. Die Menschen haben Angst, Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen, verlieren Arbeitsmöglichkeiten, haben keinen Zugang zu Arbeit oder Bildung. Diskriminierung ist nicht immer eine Handlung. Sie kann auch eine Tatenlosigkeit sein. Zum Beispiel, wenn sich Ukrainer auf seine Stelle bewerben, lehnen Personalmanager, die Vorurteile gegenüber Ukrainern haben oder nicht wissen, wie sich Absatz 24 auf sie auswirkt, die Bewerbung ab. Dies hat sehr starke Auswirkungen auf die Betroffenen. Wenn Menschen im ersten, zweiten oder dritten Amt oder Organisation das Gefühl haben, dass etwas nicht gut ist, als wären sie Menschen zweiter Klasse, hat das große Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, beeinträchtigt das Vertrauen in Institutionen und verlangsamt den Integrationsprozess.
Сам процес інтеграції.
В чому саме іде проявляється wie genau und wo äußert sich die Diskriminierung von Ukrainern? Arbeit, Jobsuche, Bildung, Kommunikation mit Amten und so weiter.
І тут я б хотіла все-таки надати.
Ich möchte erklären, was Diskriminierung ist. Sie liegt vor, wenn eine Person oder eine Gruppe aufgrund bestimmter Merkmale benachteiligt wird. Diese Benachteiligung geschieht nicht unbedingt durch aktives Handeln, sondern kann auch durch Tatenlosigkeit erfolgen. Beispiele hierfür sind das verspätete Ausfüllen von Unterlagen oder das Nicht-Einladen zu einer Wohnungsbesichtigung. Eine junge Frau aus dem Iran führte ein Experiment durch. Sie füllte Fragebögen unter verschiedenen Namen aus. Alle Anfragen mit deutschen Namen wurden.
Und kannst du insgesamt sagen,
zu einer Besichtigung eingeladen?
Das Leben.
Ja, danke. Zum Glück.
Die Anfragen mit ausländischen Namen erhielten keine Einladung. Es handelte sich um Tatenlosigkeit, um Ignoranz aufgrund der Herkunft. Ich wiederhole es noch einmal. Diskriminierung bedeutet,
man hat eine Kontrolle, dass man nicht so mehr heißer sein als andere, wo sie wohnen oder so.
Das ist ganz schön kontrolliert, würde ich sagen.
Ja, aber ich möchte sagen, dass Freundschaft ist auch nachhaltig ist.
Ja,
das, wir haben schon gemerkt, dass wir haben Gäste bei unserem Haus, unsere Kilokalorie mehr bekommen, als nur allein zu sein. Das wirkt 3 Grad war bei unserem Haus.
Danke an dir für die Teilnahme. Es ist sehr spannend zu hören, wie berufliche Erfahrungen und persönliches Engagement zusammenkommen und wie Nachhaltigkeit ganz praktisch im Alltag aussehen kann.
Wir erinnern euch, dass ihr hört Compango Green Voices auf Freiradios Berlin-Brandenburg, 88.4 MHz in Berlin, 90.7 MHz in Potsdam oder auf DAB+. Heute sprechen wir zum Thema Nachhaltigkeit im Alltag und hören ukrainische Musik. Und jetzt hören wir Mishtiname von Admit.
Anerkennung ihrer Qualifikationen. Hierbei handelt es sich um ein strukturelles Problem, nämlich das Misstrauen gegenüber der Qualität der Studium und Ausbildung von Menschen aus anderen Ländern. Wir können Beispiele aus Schulen und Hochschulen nennen, wo es aufgrund der Herkunft gewisse Zugangsbarrieren zu einem bestimmten Bildungsniveau gibt. Wenn ein Kind beispielsweise gut Deutsch spricht, wird es nicht in ein Gymnasium aufgenommen, weil man bezweifelt, dass ein Kind, das nicht seine gesamte Kindheit in Deutschland verbracht hat, den Lehrplan bewältigen kann. Dies könnte eine Ablehnung in Krankenhäusern. Es ist einfacher, eine Dienstleistung nicht anzubieten, als einen geeigneten Dolmetscher zu finden. Auch staatliche Amten diskriminieren. Kürzlich präsentierte unsere Organisation Cinemova eine Forschung zur Diskriminierung von Menschen aus Osteuropa. Die Forschung befasste sich auch mit Ukrainern. Sie deckt ein strukturelles Problem auf. Nicht nur Ukrainern, sondern alle Menschen aus Osteuropa sind in Deutschland Vorurteilen ausgesetzt. Mitarbeiter von Jobcenter behandeln Menschen aus Polen, aus der Ukraine, aus Rumänien mit Vorurteilen.
Aus Polen, aus Rumänien, aus Ukraine, упереджено. Тому так.
Як негативні стереотипи про beeinflussen negative Stereotype über Ukraine die Diskriminierung? Was sind diese Stereotype? Besteht in der Gesellschaft das Verständnis, dass Kriegsflüchtlinge und Arbeitsmigranten nicht dasselbe sind?
Про стереотипи. Треба розуміти, що стереотипи, ну, ми від них нікуди не подінемось, тому що
wir müssen verstehen, dass Stereotypen nicht vermeiden können. Der Mensch ist so strukturiert, dass er versucht, alles in Kategorien einzuordnen und zu vereinfachen. Durch diese Vereinfachung entstehen Stereotypen, die sowohl positiv als auch negativ sein können. Meiner Meinung nach werden negative Stereotypen gegenüber Ukrainern von Russen verbreitet. Russland führt eine diskriminierende Kampagne gegen Ukrainer im Ausland seit Beginn des umfassenden Krieges in der Ukraine. Dies ist ein Stereotyp, dass ukrainische Frauen in der Prostitution gerne arbeiten, dass Ukrainerinnen ihre Häuser in der Ukraine vermieten und nach Deutschland kämen, um Sozialhilfe zu erhalten. Diese Desinformation wird auch von der AfD-Partei weit verbreitet. Wenn man ständig Informationen über Ukrainer, Menschen aus Afrika, aus den baltischen Staaten oder Juden aus verschiedenen Quellen hört, entwickeln sich natürlich Vorurteile zwischen Menschen, Arbeitgeber oder Angestellten der Amten. Negative Stereotypen über Ukrainer verstärken die Diskriminierung. Dazu gehören die Stereotypen, dass Ukrainerinnen niedrige Qualifikationen haben, dass sie sich nicht integrieren wollen und deshalb 10-mal Sprachprüfungen bestehen, dass sie Sozialleistungen bekommen wollen. Hinsichtlich der Frage, ob man den Unterschied zwischen Flüchtlingen und Arbeitsmigranten sieht, sehen nur sehr wenige Deutsche und andere Migranten den Unterschied. Im Jahr 2022 gab es einen großen Zustrom von Menschen aus der Ukraine, eine Welle der Solidarität und viel Hilfe für die Ukraine. Doch dieser Schock legte sich und nach trat die Diskriminierung von Menschen aus Osteuropa immer deutlicher zutage. Selbst innerhalb der ukrainischen Gemeinschaft gibt es Widersprüche zwischen Arbeitsmigranten aus der Ukraine, die vor vielen Jahren zum Arbeiten nach Deutschland kamen und wussten, wofür sie kamen, und Flüchtlingen, die nicht freiwillig, sondern aufgrund von Krieg hier gelandet sind und ihr Leben gerettet haben. Und die Umstände sind für jeden anders. Manche haben vielleicht kein Haus mehr oder gar keine ganze Stadt mehr. Bei meinen Besuchen in verschiedenen Regierungsinstitutionen stelle ich fest, dass Regierungsbeamte keinen Unterschied zwischen Menschen aus Russland, aus der Ukraine oder Belarus sehen. Auch zwischen Flüchtlingen und Arbeitsmigranten machen sie keinen Unterschied. Ich habe den Eindruck, dass Ukrainer für manche eine stereotypische, homogene Masse darstellen.
Що українці, вони от стереотипізовано такі, як однорідна така маса.
З якими проблемами стикаються, welchen Problemen begegnen Ukrainerinnen und Ukrainer im Falle von Diskriminierung? Gibt es ukrainischsprachige Institutionen, die bei der Lösung dieser Probleme helfen können?
Постраждалі стикаються з проблемами.
Die Opfer leiden unter verzögerte Dokumentenzustellung, großem Stress, soziale Isolation und Schwierigkeiten beim Zugang zu Dienstleistungen. Diskriminierung schränkt ein und man muss sie bekämpfen. Ukrainische Institutionen, die zur Lösung dieser Probleme beitragen und sich gezielt gegen Diskriminierung einsetzen, existieren in Berlin nicht. Früher gab es in Berlin keine ukrainische Antidiskriminierungsberatungen. Die Sprachbarriere ist ein großes Hindernis für Menschen. Deswegen können sie keine Beschwerde einlegen oder Antidiskriminierungsberatung erhalten. Ich sehe auch eine große Lücke. Viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, dass sie diskriminiert werden. Manchmal verstehen sie nicht, dass ihnen eine bestimmte Dienstleistung aufgrund von Diskriminierung verweigert werden. In unserem Fall betrifft dies Ukrainer, die Paragraph 24 haben. Ukrainer können Vorurteilen und Diskriminierung ausgesetzt sein. Unsere Organisation Sinemova hat diese Lücke erkannt. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit Ukrainern zusammen, insbesondere mit denen, die in Tegel lebten. Wir sprachen mit ihnen über politische Teilhabe und darüber, diese Arbeit hat uns verdeutlicht, dass jeder zweite Ukrainer bereits Diskriminierungserfahrungen gemacht hat. Als wir recherchierten und feststellten, dass es keine ukrainischsprachigen Beratungen gab, wurde uns klar, dass wir ein solches Projekt durchführen mussten, um einerseits den Menschen zu erklären, was Diskriminierung ist, wie man sie erkennt und wie man sich davor schützt, und andererseits eine Beratungsstelle in ukrainischer Sprache zu schaffen, um die ukrainische Gemeinschaft zu unterstützen. Es ist wichtig zu wissen, was Diskriminierung ist und woran man sie erkennt. Diskriminierung schränkt immer ein und muss bekämpft werden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Svetlana, für deinen Beitrag. Wir gehen nun weiter. Wir haben nämlich noch durch unsere Redakteurin Sophia drei Interviews aufgezeichnet, die sich mit der ganz konkreten Situation von Ukrainerinnen in Berlin befassen. Sophia, kannst du uns ein bisschen erzählen über diese Interviews?
Ja, genau. Also ich habe vor einer Woche mit meinen drei Kollegen von Kampalga gesprochen und wir haben halt meine Kollegin erzählt, dass wir in einer Woche haben ein ganz interessantes Thema bei der Radiosendung und das betrifft genau die Diskriminierung und so fort und so weiter. Und wir haben angefangen, miteinander zu sprechen und unsere eigene Geschichte zu erzählen, also wo wir Diskrimination erlebt haben, worauf haben sie in ihrem Leben das aufgestoßen und insgesamt, welche Diskriminierungen von außen haben sie selbst beobachtet und wie haben sie darauf reagiert. Und dann ist mir eingefallen, dass ich konnte auch so ein bisschen die Interviews führen und ich habe ein paar Fragen an meine Kollegen gestellt und ich habe ganz interessante und ganz unterschiedliche Geschichten erzählt und ja, wir haben ganz viel, ich habe auch ganz viel damit gelernt, dass nicht nur ich, sondern auch meine Freunde und Bekannten und Kollegen nicht jeden Tag, aber regelmäßig Diskriminierung treffen.
Wir hören rein in das Interview mit Uliana.
Ja. Am 15. März war ich in Kompango, ein Ort, an dem normalerweise verschiedene Bildungs- und Kulturprojekte stattfinden. Aber an diesem Tag ging es um etwas, worüber man im Alltag fast nie nachdenkt.
Hallo Juliana, hast du schon einmal erlebt oder beobachtet, dass jemand unfair behandelt wurde? Und wie hast du darauf reagiert?
Ja, ich habe schon oft erlebt, dass Sprachbarrieren im Alltag zu unfairer Behandlung führen. Zum Beispiel beim Arzt, in den Behörden oder sogar in den Geschäften. Meine Reaktion war meistens ruhig, wenn ich gesehen habe, dass jemand Hilfe bei der Übersetzung oder Verständigung braucht, dann habe ich auch natürlich geholfen. Respekt hängt nicht vom Sprachniveau ab, sondern von der Person.
Kannst du ein Beispiel nennen, das dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, es ist mir einmal eine sehr unangenehme Situation passiert. Ich bin im Bus nach Hause gefahren und ein Mann vor mir hat sehr laut am Telefon gesprochen. Und nachdem ich ihn gebeten habe, ruhiger zu sprechen, hat er
zu mir gesagt, ja, und wer bist du, woher kommst du? Ich habe gesagt, es spielt doch keine Rolle. Aber er hat schon in meinem Akzent gehört, dass ich nicht von hier bin. Und da fängt's an. Ja, wahrscheinlich kommst du aus der Ukraine. Ihr verdient es hier nicht zu sein. Geh ab an die Front und sonstiges. Aber zu meinem Glück haben sich zwei deutsche Frauen für mich eingesetzt. Und er hat seine Wut tatsächlich sofort an sie gerichtet. Danach war seine Wut immer weniger und weniger. Und er hat gesagt, ja, die politische Lage ist jetzt instabil und natürlich habe ich nichts gegen euch, aber es kann nicht sein, dass jemand mir jetzt befiehlt, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und dann haben wir gesprochen, dass ich nicht so meinte, ich wollte ihn auf keinen Fall beleidigen. Und nachdem er merkte, dass ich ihm ganz normal und logisch und ruhig alles erklären konnte, hat er mir sogar am Ende einen schönen Tag gewünscht.
Glaubst du, dass Diskriminierung heute eher offen oder subtil passiert?
Ich glaube, heutzutage ist Diskriminierung eher subtil. Es gibt immer wieder diese Mikroaggressionen. Man kann rund um europäische Länder immer mehr Vorfälle sehen, die eigentlich nicht sein konnten. Egal aus welchem Land man kommt, muss man einander respektieren. Das steht fest.
Wie fühlst du dich, wenn du siehst, dass jemand diskriminiert wird?
Es löst natürlich ein tiefes Gefühl von Ungerechtigkeit, Nichtdazugehörigkeit und einfach Enttäuschung in sich selbst, in den Menschen. Aber man muss nicht das sehr zu nah nehmen, sondern das ist so wie ein Warnsignal. Man muss einfach darüber sprechen. Wenn man darüber spricht, dann kann es zu vieles bewegen.
Was denkst du, sind die Hauptgründe, warum Diskriminierung immer noch existiert?
Die Hauptgründe sind oft die Angst vor dem Unbekannten und ein Mangel an persönlichem Kontakt. Wenn Menschen sich ihre Meinung auf Stereotypen bilden, dann führt das oft zu negativen Ereignissen. Man muss wirklich mit den Menschen reden, andere Menschen kennenlernen, auch andere Nationalitäten, Traditionen, Kultur, sich weiterbilden und der Welt offener sein.
Welche Veränderungen würdest du dir wünschen, damit Diskriminierung weniger sichtbar wird?
In Berlin gibt es echt viele Möglichkeiten, andere Kulturen kennenzulernen. Man kann ehrenamtlich arbeiten oder zum Beispiel irgendwelche gemeinsame Hobbys finden. Sehr viele machen jetzt gemeinsame Jogging durch die Stadt. Das finde ich echt tolle Sache. Und wenn man in so einem Kreis zusammen ist, dann gibt es überhaupt keine Gründe, sich ein negatives Bild übereinander zu bilden.
Wenn du einem jungen Menschen einen Rat geben könntest, wie man Diskriminierung begegnet, welcher wäre das?
Mein Rat wäre, nimm das nicht allzu persönlich. Manchmal haben Menschen einen schlechten Tag, manchmal sind sie so durch die Nachrichten informiert oder irgendwelche politische Entscheidungen verfolgen und auf so eine Weise ihre Meinung bilden. Oder wurden auch so erzogen. Das kann auch sein. Sei respektvoll. Zeige deine Kultur, deine Traditionen. Zeige den Menschen den richtigen Weg, offen die Welt zu empfangen.
Wir machen weiter mit dem Interview von Christina und dir, Sophia.
Hallo Christina, ich würde gerne wissen, ob du schon mal mitbekommen hast, dass jemand unfair behandelt wurde und wie hast du das erlebt?
Ja, schon habe ich das mitbekommen, wie zum Beispiel von meinen Freunden. Die haben dann erlebt, verschiedene negative Kommentare gehört, wenn es um Ethnizität oder Race geht. Und das ist wirklich schade, dass sowas immer noch passiert. Selbst habe ich das auch erlebt. Mir wurde auch gesagt, dass ich nicht in Deutschland bleiben soll, dass ich zurück zu meinem Heimatland soll, weil hier bin ich dann nicht willkommen. Und ja, das ist wirklich schade, dass sowas gibt.
Wie hast du dich in diesem Moment gefühlt? Wütend, traurig oder eher hilflos?
Ja, in solchen Momenten, ich glaube, man hat alle drei Emotionen, Ärger, Traurigkeit und Hilflosigkeit. Zuerst vielleicht dann Wut, weil, also wie kann man das so machen? Also, oder wieso können ja Leute sowas sagen oder machen? Und dann, es gibt auch Hilflosigkeit, weil du selbst weißt nicht, was sollst du dann machen? Wie kannst du dich dann schützen? Und öfters weißt du auch nicht, also was kann man in solchen Situationen machen? Weil besonders, wenn man schon nicht willkommen fühlst, dann ja, du fühlst auch, dass du gar nicht darfst, um Hilfe zu bitten. Und deswegen gibt es auch diese Hilflosigkeit, Emotion. Und ja, so viele Leute wissen nicht, was kann man in solche Situationen machen oder kann man überhaupt etwas machen.
Denkst du, dass Diskriminierung eher offensichtlich oder eher versteckt passiert?
Ja, es gibt ja beides, offensichtliche und versteckte Diskriminierung. Ganz oft kann man sehr leicht merken, diese offensichtliche Diskriminierung wie Kommentare oder Angriffe, aber es gibt auch diese versteckte Diskriminierung oder systematische Diskriminierung, der von den Mehrheitsgesellschaft nicht so schnell, nicht so leicht gemerkt wird und manchmal so wir gar nicht sehen, dass sowas gibt und wie zum Beispiel Gehwege werden nicht angepasst für alle Leute oder naja, Vorurteile, manchmal, ja, wir merken das gar nicht, dass wir Biases haben gegen irgendwelche Leute und es kann auch im politischen oder sozialen Niveau sein und es gibt, ich glaube, ganz viel versteckte Diskriminierung.
Hast du vielleicht schon mal jemanden unterstützt, der Diskriminierung erlebt hat? Und was hast du genau getan?
Eigentlich nur in meinem Freundeskreis. Wir haben einander dann unterstützt. Wir haben darüber geredet, unsere Erfahrungen dann geteilt und uns gestärkt. Aber so etwas anderes dann eher nicht. Habe ich solche Erfahrungen nicht gemacht. Wir haben nur geredet, also wie können wir uns dann stärken und was könnte man eigentlich in solche Situationen dann machen.
Welche Beobachtungen haben dir gezeigt, wie Diskriminierung das Leben von Menschen beeinflusst?
Also vor allem Leute, die diskriminiert werden, deren Leben beeinflusst eigentlich der Diskriminierung am meisten. Aber ich habe mich auch ein bisschen mit diesem Thema auseinandergesetzt habe dann versucht zu merken, wie ist das zum Beispiel für Leute mit Gehbehinderungen? Ist das leicht, hier irgendwo zu laufen und alles zu erreichen? Ist das alles zugänglich? Und dann merkt man viele Sachen, die man normalerweise nicht merkt. Oder mit meinen Freunden dann habe ich auch dann mehr darüber das gelernt, dass naja, für Leute, die nicht westliche Namen haben, das ist viel schwieriger, im Wohnungsmarkt eine Wohnung zu finden. Und es gibt viele Sachen, die naja, den Leben beeinflussen. in negativer Sinne. Und die Leute, die Mehrheitsgesellschaft, die Leute, die nicht Diskriminierung erleben, oder, die müssen dann ein bisschen sich auseinandersetzen und darüber nachdenken. Ich finde, das ist eine ganz, ganz gute Sache, das zu machen.
Wenn du jemandem einen Rat geben könntest, der Diskriminierung erlebt, was würdest du sagen?
Wenn ich einen Rat geben könnte, würde ich sagen, das vergiss nicht, dass das ist nicht dein Schuld. Es ist alles mit dir in Ordnung und ja, das ist nicht dein Schuld. Das ist nur über die Person, die dich verletzt hat. Und nur dieser Person ist schuldig. Und scheu dich nicht, darüber zu reden, weil es passiert wie vielen. Und du willst Hilfe finden. Und wenn du es auch brauchst, es gibt auch verschiedene andere Ressourcen, verschiedene Orte, wo du Hilfe suchen kannst. Und scheu dich nicht, das zu machen, weil das ist ganz normal und ganz normal, so Hilfe zu suchen in solchen Fällen. Und es ist nicht normal, dass sowas immer noch passiert.
Ich muss sagen, dass das eigentlich sehr interessant zu beobachten, wie zwei voll unterschiedliche Personen fast das gleiche Erfahrung gelebt haben. Obwohl schon, wie gesagt, die erste, meine Kollegin Juliane, die beim ersten Interview gewesen war, sie ist aus der Ukraine gekommen und meine zweite Kollegin Christina, sie ist aus Litauen gekommen. Sie haben zwei verschiedene, Lebenserfahrungen gehabt, aber trotzdem mit Diskriminierung auf Diskriminierung gestoßen. Und das ist eigentlich sehr, sehr, sehr traurig, weil diese Tendenz, das verändert sich mit der Zeit nicht leider. Und schon wie das Christina und Juliane gesagt haben, wir müssen uns immer daran erinnern, dass wenn man sich auf solche Situationen aufstoßt, das bedeutet nicht, dass das Problem an uns liegt, sondern das Problem liegt an der Person, der sich das erlaubt, sozusagen. Ich denke, das ist die Hauptsache, die ich mit Hilfe von meinen Kollegen auch verstanden habe, dass Diskriminierungstendenz verändern sich nicht stark mit der Zeit. Aber ich denke, wenn du in diesem Welt nicht so viel verändern kannst, dann lieber wir müssen immer darauf achten, dass wir uns selbst unsere Reaktion verändern auf solche Situationen. Und jetzt hören wir die letzte Interview mit meiner dritten Kollegin Uljana, die auch ihre Perspektive veröffentlicht hat.
Компанго, зелені голоси.
Green Voices.
Компанго.
Компанго.
Компанго. Green Voices.
Hallo Juliane, wann hast du zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, dass Menschen unterschiedlich behandelt werden?
Ich habe das zum ersten Mal bewusst im Alltag bemerkt, zum Beispiel im öffentlichen Verkehr. Ich habe gesehen, dass manche Menschen strenger kontrolliert wurden als andere, oft wegen ihres Aussehens oder ihrer Herkunft. Da habe ich angefangen zu verstehen, dass nicht alle gleich behandelt werden.
Gibt es eine Erfahrung, die deine Sicht auf Gerechtigkeit oder Gleichbehandlung besonders geprägt hat?
Eine prägende Erfahrung war für mich, als eine Freundin von mir bei der Wohnungssuche immer wieder Absagen bekommen hat, obwohl sie alle Voraussetzungen erfüllt hat. Später hat sie den Eindruck bekommen, dass ihr Name dabei eine Rolle gespielt hat. Und das hat meine Sicht auf Gleichbehandlung stark beeinflusst.
In welchen Bereichen des Alltags fällt dir Diskriminierung am meisten auf?
Im Alltag fällt mir Diskriminierung besonders bei der Jobsuche und Wohnungssuche auf. Zum Beispiel werden Menschen mit ausländischen Namen oft weniger eingeladen zum Jobinterviews. Auch in sozialen Medien sieht man viele negative Kommentare gegenüber bestimmten Gruppen.
Wie reagiert Menschen in deinem Umfeld normalerweise, wenn sie Diskriminierung mitbekommen?
In meinem Umfeld reagieren viele eher passiv. Zum Beispiel, wenn jemand einen diskriminierenden Witz macht, lachen manche einfach oder sagen nichts. Es gibt aber auch Leute, die sagen, das ist nicht okay und versuchen, die Situation zu klären.
Welche Rolle spielen deiner Meinung nach Vorurteile oder gesellschaftliche Strukturen dabei?
Vorurteile entstehen oft durch Medien oder Erziehung. Zum Beispiel, wenn bestimmte Gruppen immer negativ dargestellt werden, übernehmen Menschen diese Bilder unbewusst. Und gleichzeitig gibt es auch strukturelle Probleme, zum Beispiel, dass es für manche Gruppen schwieriger ist, einen Job zu bekommen oder eine Wohnung zu finden.
Was könnte jede einzelne Person im Alltag tun, um Diskriminierung entgegenzuwirken?
Im Alltag kann jede Person etwas tun, zum Beispiel nicht über diskriminierende Witze lachen, sondern darauf reagieren. Man kann auch Menschen unterstützen, die betroffen sind oder sich selbst informieren und reflektieren, ob man eigene Vorurteile hat.
Und die letzte Frage, was würdest du dir für die Zukunft wünschen, wenn es um Gleichberechtigung und Respekt geht?
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass solche Situationen seltener werden. Zum Beispiel, dass bei Bewerbungen mehr auf Qualifikationen geachtet wird und nicht auf Namen oder Zukunft. Insgesamt wünsche ich mir mehr Respekt und ein besseres Verständnis zwischen Menschen.
Das war auch schon unsere heutige Sendung, unsere Ausgabe von Kompango Green Voices. Ich danke allen Beteiligten, insbesondere natürlich dir, Svetlana, für deinen Beitrag zum Thema Antidiskriminierung und auch Sophia, die leider schon etwas früher los musste, und natürlich auch dir, Nadia, für deine Arbeit an den Reglern.